Es liegt nicht nur daran, dass ich selber ein Boomer bin, was die Wahrscheinlichkeit ja erhöht, in den nächsten 100 Jahren zu sterben. Vielmehr ist Tod seit jeher ein zentrales Thema der Philosophie, ein sogenanntes Existenzial, wie Heidegger sagen würde. Im Phaidon, dem für die westlichen Zivilisationen wahrscheinlich wirkmächtigsten Text des Nachdenkens über den Tod, legt Plato seiner Hauptfigur Sokrates folgende Worte in den Mund. Alle, die sich in der rechten Weise mit der Philosophie befassen, beschäftigen sich offenbar mit nichts anderem als mit dem Sterben und dem Tod. Der Satz gilt bis heute. Warum? Weil der Mensch das bislang einzige uns bekannte Lebewesen ist, das die Frage nach dem Sinn von Sein überhaupt stellen kann und vielleicht sogar beantworten kann. Wobei ich nicht ausschließe, dass sich die KIs, also diese Aliens mitten unter uns, allmählich auch dazugesellen werden und auch darüber mit uns nachdenken und womöglich zu anderen Schlüssen kommen werden als wir, was den Tod betrifft. Aber noch haben die KIs kein Problem mit dem Umgang mit dem Tod.
Skobel. Über warum wir über den Tod nachdenken müssen.
Um nochmal auf Heidegger zurückzukommen, das menschliche Sein lässt sich eben nicht mit den gewohnten Kategorien bestimmen, mit denen wir uns auf ein Seiendes beziehen und es zu bestimmen suchen. Ein Seiendes spricht zum Beispiel auf Dinge. Der Mensch ist, wenn überhaupt, ein Lebewesen und das weiß, dass es seiend ist und seine Bedeutung über diese Tatsache und aus ihr versucht zu erschließen. Also, ihr ahnt, worum es geht. Ich will über den Tod nachdenken. Und das ist eine durchaus lebensbejahende und notwendige Thematik, zumal für alle, die philosophieren und darüber hinaus für alle, die sterben werden. Schreibt ruhig in die Kommentare, ob ihr jemanden kennt oder kennengelernt habt, der nicht stirbt. Für diesmal will ich mir einen einzigen, wie mir scheint, eher vernachlässigten Aspekt der Frage nach dem Tod herausgreifen, der mit der Hauptreligion des Westens, also mit dem Christentum, zu tun hat und daher auch mit der Tatsache, dass Jesus selbst, also der Begründer des Christentums, Jude war. Das Paradoxe ist, dass sich erst nach Jesu Tod mit dem Christentum der heutige Glaube an seine Auferstehung und die Auferstehung aller gebildet hat. So richtig das ist, so sehr bleibt doch auch die entscheidende Frage, wie Jesus selbst denn eigentlich die Sache mit dem Tod gesehen hat. Und da gibt es ein paar offene Fragen. Und ich glaube, kleiner Spoiler, dass vieles dafür spricht, dass Jesus viele Dinge anders gesehen hat. Und zwar anders als die, die hunderte Jahre nach ihm auf die Welt kamen und zu einer Zeit lebten, in der seine Geschichte bereits untrennbar mit seinem Tod und seiner wie auch immer zu denkenden Auferstehung verbunden worden ist. Jesus war, wie gesagt, selber Jude und nicht bereits Christ. Und das hat, was das Nachdenken über den Tod betrifft, eine Reihe von Folgen. Und darum geht's in dieser Ausgabe.
Sokrates und die Erfindung der Unsterblichkeit der Seele.
Unser Problem als Sterbliche ist, dass wir nicht gehen wollen. Wir finden es bei allem Elend, das es um uns herum gibt, gut hier zu sein. Zu leben ist eine schöne Sache, deren Elend erstens nur darin besteht, dass wir irgendwann den Planeten und alles und alle, die uns lieben, die wir lieben, verlassen müssen. Und zweitens, dass andere Menschen, wie die Geschichte Jesu zeigt, uns dieses Leben, so schön es ist und so gut es ist, absolut zur Hölle machen können. Denn die Geschichte Jesu ist ja die Geschichte eines Menschen, der alles versucht hat, menschlich zu leben und genau deshalb, und zwar aus genau diesem Grund, von anderen Menschen und nicht durch eine Katastrophe, ein Erdbeben, neidische Götter oder sonst was, getötet wurde. Der Tod Jesu war eine Gewalttat von Menschen an einem Menschen. Unser Problem heute ist, dass sich das leider wenig geändert hat und wir Angst haben und traurig sind, weil wir nicht endgültig gehen und den Planeten verlassen wollen, zumal nicht in Unordnung. Also glauben wir, dass es doch noch einen Weg aus dieser Einwegfalle geben müsste. Zumal wir das Gefühl haben, ja nicht einfach identisch zu sein mit unserem Körper, der nachweislich ja nach unserem Tod kompostiert, wenn er nicht verbrannt wird. Also glauben wir, dass das, was wir Geist nennen, irgendwie anders als unser Körper überlebensfähig sein könnte. Kleiner Spoiler, Christen glauben anders als die Griechen nicht, dass die Seele unsterblich ist. Die meisten Christen glauben nämlich, dass die ganze Person, also Geist oder Seele und Körper, auferstehen werden. Und zwar, wenn die betreffende Person sich immer schön redlich bemüht hat und schön brav gewesen ist und so weiter und so fort. Dann kann sie oder er oder alle außerhalb oder dazwischen einziehen in die Gefilde, die die First Nation in den USA und Kanada die ewigen Jagdgründe nannte. Kurzum, wir haben einen Körper, aber Sind wir unser Körper? Und darauf gibt es natürlich unterschiedliche Antworten. Was uns traurig macht beim Nachdenken über den Tod, ist nicht zuletzt auch, dass ein Mensch und mit ihm ein bestimmtes Bewusstsein, seine Art und Weise und Form, mit uns zusammen da zu sein, zu leben, dieser gesamte Raum, den dieser Mensch erschafft, plötzlich nicht mehr da ist. Das ist traurig. Und dass er nie mehr da sein wird, außer in unserer Erinnerung, und die verblasst allmählich. Aber genau das nennen wir Todsein. Platos Schrift Phaidon ist in dieser Frage der wahrscheinlich wirkmächtigste Text, der wirkmächtigste Gründungstext über das Nachdenken über den Tod überhaupt in der westlichen Kultur. Und Plato ließ, wie eben erwähnt, Sokrates formulieren, dass alle, die sich in der rechten Weise mit dem Leben befassen, also philosophieren, sich mit dem Sterben und dem Tod befassen. Phaidon, der Freund des Sokrates, nachdem der Text benannt ist, war derjenige in der Geschichte, der von Sokrates Tod und von seinen letzten Gesprächen erzählte. Ihr wisst, Sokrates, also die Gründungsfigur der westlichen Philosophie überhaupt, wurde nicht, viel anders übrigens als Jesus, von seinen Mitbürgern als Verderber der Jugend und Gotteslästerer angeklagt und dann, anders als Jesus, zum Selbstmord verurteilt. Sokrates verbringt dann seine letzten Stunden damit, erstaunlich gelassen die Frage der Unsterblichkeit der Seele zu erforschen. Und dieses Handeln, sein Sterben, entspricht auch der Art und Weise, wie Sokrates vorher gelebt hat, nämlich philosophierend. Und das bedeutet im Gespräch, in Diskussion mit anderen, mit Freunden. Die Frage ist, helfen solche Gespräche angesichts des Todes? Ja, in jedem Fall, sagt Sokrates. Sein Rat tut es. Denn das, was uns bis zum Ende bleibt, ist, sich bis zum Ende mit seinen Freunden über solche Fragen zu unterhalten und die Gedanken zu teilen und vor allen Dingen zusammen zu sein. Aus der Resilienzforschung wissen wir, das ist ein ganz wesentliches Merkmal von Resilienz. Und genau das, dieses Zusammensein, ist auch der Sinn eines Gastmahls. Und es ist der Sinn nicht nur der Philosophie, sondern des Philosophierens überhaupt. Was Sokrates mit seinen Freunden diskutiert, ist nach wie vor hochmodern. Die ungarisch-amerikanische Philosophin Agnes Kayar fasst die Argumente in ihrem neuen, sehr lesenswerten Buch Sokrates, wie man durch ein philosophisches Leben die Angst vor fast allem verliert, folgendermaßen zusammen. De facto ist für niemanden offensichtlich, was mit einem Menschen nach seinem Tod geschieht. Und wenn manche behaupten, dass das klar sei, steht ihr Verhalten im Widerspruch zu ihrer Behauptung. Diejenigen, die darauf bestehen, dass etwas, das man die Wissenschaft nennt, die Möglichkeit des Lebens nach dem Tod endgültig ausschließt, verhalten sich weiterhin so, als ob die Seelen ihrer Angehörigen noch unter uns wären. Und diejenigen, die sich fromm zum Glauben an die Unsterblichkeit der Seele bekennen, trauern um ihre verstorbenen Angehörigen, als ob deren Seelen ausgelöscht wären. Und keine der beiden Gruppen geht mit Leichen in einer Weise um, die mit ihrer proklamierten Sicht auf den Tod vereinbar wäre. Wenn es um die Frage geht, was mit der Seele nach dem Tod geschieht, schwanken wir. Was Sokrates angeht, der im Angesicht des Todes mit seinen Freunden über die Unsterblichkeit der Seele diskutiert, ist er selbst nicht sicher, ob seine Angst, die er in der Todesnähe natürlich verspürt, die Klarheit seiner Argumente verbiegt und seine Argumente irgendwie verschönt, in eine bestimmte Richtung biegt. Sokrates fordert deshalb seine Freunde auf, das Thema Tod und Unsterblichkeit nach seinem Tod nochmal weiterzudenken. So oder so, die meisten heutigen Vorstellungen von der Unsterblichkeit der Seele sind im Prinzip nichts anderes als Varianten dieser Argumente von Sokrates, die sich aus Platos Philosophie bzw. der Deutung des gelassenen Sterbens von Sokrates nach seinem Tod ergeben.
Der jüdische Jesus und das Ende des Lebens.
Und jetzt wird es interessant, denn diese Vorstellungen Platos alias Sokrates trafen Jahrhunderte später und nach dem Tod Jesu mit der allmählichen Entstehung des Christentums zusammen. Und die ersten Theologen, die meist griechisch und nicht mehr wie Jesus aramäisch sprachen, bedienten sich mit der griechischen Sprache natürlich auch der griechischen Terminologie, zu der notgedrungen auch die griechische Philosophie gehörte. Diese griechisch erzogenen und denkenden Theologen, die sich nun mit ihrem neuen christlichen Glauben auf die jüdische Religion beziehen mussten, neben dem Hellenismus, also der griechischen Philosophie, denn Jesus war ja wie gesagt bis zum letzten Atemzug Jude, die standen nun vor einer Reihe von Problemen. Denn im Judentum gibt es zunächst keine heilsbestimmende Jenseitsvorstellung. Was es gab, waren bewusst vage gehaltene Vor-Unterwelt-Vorstellung. Aber was zum Beispiel dieser Ort der Finsternis, Sheol, war oder sein sollte, wusste kein Jude genau. Fest stand nur, dieser Ort des Nichtsprechens, der Dunkelheit, ist ein Ort, der von allem Leben abgeschnitten ist. Dieser Ort war noch nicht mal ein Zwischenbereich. Im alten Israel war deshalb auch konsequent und radikal jede Art von Totenkult oder Totenbeschwörung verboten. Er war genauso verboten, wie sich ein Bildnis von Gott zu machen. Und all das erinnert natürlich auch an buddhistische Vorstellungen. An dieser Stelle des Nachdenkens über Leben und Tod alle Begriffe und das Denken fallen zu lassen. Kurzum, Vorstellungen von Gott sollte man sich genauso wenig machen wie Vorstellungen vom Jenseits. Gott, so wird Jesus selber ja mehrfach zitiert im Neuen Testament, ist ein Gott der Lebenden, nicht ein Gott der Toten. Das ist sehr jüdisch formuliert, denn zu leben bedeutet, eine Beziehung zu Gott zu haben. Mit dem Tod bricht diese Beziehung jedoch ab, weil man, um eine Beziehung zu haben, einen Körper braucht. Die Sadduzäer lehnten noch zur Zeit Jesus ein ewiges Leben ab, weil sich in der Tora, ihrer Meinung nach, kein einziger Hinweis auf ein solches Leben nach dem Tod finden ließ. Die Antwort des alten Israel auf unsere immer noch aktuelle Frage, was denn eigentlich mit dem Leben nach dem Tod ist, hätte gelautet: Tod ist das Ende. Doch dann änderte sich die Sache noch vor der Zeit Jesu und seines Todes. Warum? Aufgrund der politischen Verhältnisse. Dazu gleich.
Von Ägypten über Griechenland zum Christentum.
Erstaunlich an der bisherigen, wie mir scheint, völlig richtigen Darstellung der Entwicklung im Judentum ist, dass das Judentum ja in unmittelbarer Nähe zur vielleicht größten Toten- und Jenseitsreligion überhaupt entstanden war, nämlich der von Ägypten mit seinen Pyramiden, seinem Totenkult um den Pharao. Ägyptens Götterwelt ist polytheistisch. Die ägyptische Religion hat sich auch nie bemüht, diese Vielfalt der Götter wie bei uns zu einer Einheit zu bringen irgendwie. Die ägyptische Religion belässt ihre Religion in einem steten Wandel der Götter und Göttinnen. Die Geschichten von diesen Göttern und Göttinnen, die verändern sich einfach im Laufe der Zeit. Das widerspricht, wie man schnell sieht, nahezu vollkommen dem Denken Platos, wo es ja immer um das Eine, das Wahre und das Gute geht. Also man muss alles irgendwie zusammenbringen, unter eine Idee zusammenfügen. Eine historische Ausnahme in der Geschichte Ägyptens gibt es allerdings, und das ist die Phase der Regierungszeit von Echnaton und seiner berühmten Gattin Nofretete. Echnaton erfindet um 1350 vor Christus den Monotheismus und führt ihn gegen großen Widerstand am Hof und bei den Priestern auch rituell ein, weshalb er seine Residenz aus Sicherheitsgründen verlegt. Mit einem Mal ist Gott der Eine und Allmächtige. Was aber auch bei Echnaton bleibt, ist die Vorstellung, dass jemand, der gestorben ist, auf dem Weg zum ewigen Leben die von der Nachtsonne erhellte Unterwelt durchquert und dann mit dem Sonnenaufgang neu geboren wird. Vorausgesetzt, der Verstorbene oder die Verstorbene hat die Prüfung durch das Jenseitsgericht auch schön bestanden. Nicht ein finsteres Totenreich erwartet ihn oder sie dann, sondern das Gefilde der Seligen unter der ewig strahlenden Sonne. Diese Vision einer glückseligen Ewigkeit erzählt von der Überwindung der Trauer, an deren Stelle die Gewissheit eines paradiesischen Lebens danach tritt. Das ist, wenn überhaupt, später christlich oder wird aus Ägypten, wie mir scheint, neu entdeckt und dann christlich geframed. Aber es ist eben nicht primär jüdisch. Und wie gesagt, Jesus war Jude. Also zurück zum Judentum, das bekanntlich dezidiert nicht ägyptisch ist und diesen Unterschied auch klar definiert. Spät aber dann doch ändert sich die Haltung gegenüber dem Jenseits in der jüdischen Community, und zwar mit dem Makkabäeraufstand, also dem bewaffneten Kampf gegen das Seleukidenreich und die von diesem unterstützten Gruppierung ab ungefähr 168 vor unserer Zeitrechnung. Und das Problem bestand darin, Menschen, genauer gläubigen Juden, zu dieser Zeit zu motivieren, in diesem nicht sehr aussichtsreichen Kampf gegen die Seleukiden zu sterben. Wofür sollte man sterben? Die Antwort ist eine, die bis heute immer wieder gegeben wird, die übrigens auch damals schon gegeben wurde, weil du, wenn du für diese eine gute Sache stirbst, auch weiterleben wirst, du wirst belohnt werden. Und wie genau und wo? Sagen wir mal bei Gott. Ja, und wie sieht das genau aus? Die Antwort darauf lautet natürlich, erinnere dich daran, als Jude sollst du dir keine Vorstellungen von Gott machen. Also lass es gefälligst aus. Du wirst schon rechtzeitig sehen. Damit setzen allmähliche doch Veränderungen, zumindest in Bezug auf die Nahtodesvorstellungen ein, die dann übergehen in zahlreiche apokalyptische Bewegungen und Sekten bis genau in jeden Zeit hinein, in der Jesus selber lebte. Und die Jesusbewegung war, wenn man das mal sachlich von außen betrachtet, zu dieser Zeit eine von vielen solchen neuen apokalyptischen Sekten, zu denen beispielsweise auch die Essener gehörten, zu denen Jesus ja möglicherweise intensive Kontakte hatte. Diese Bewegungen gehen allerdings in der Regel auf vorjüdische und meist dualistisch geprägte Vorstellungen zurück.
Die Geburt der Auferstehungsidee.
Meine Interpretation, mit der ich nicht nur unter den Theologinnen und Forscherinnen auch aus anderen Disziplinen nicht alleine bin, ist nun, dass zwar nicht Jesus selbst, wohl aber die späteren Christen buchstäblich über die Köpfe der Jüdinnen und Juden hinweg an die große ägyptische Vorstellungswelt anknüpften, sie aber dabei veränderten oder adaptierten, zumal sie griechisch dachten. Was man definitiv sagen kann, ist, dass der Auferstehungsglaube im Christentum natürlich erstens nach dem Tod Jesu einsetzt, wie sollte es anders sein, und zweitens etwas völlig anderes beinhaltet als Platos Vorstellung von der unsterblichen Seele. Warum? Naja, bis ins christliche Glaubensbekenntnis hinein meint Auferstehung immer auch Auferstehung des Leibes, beziehungsweise wörtlich des Fleisches, griechisch steht da Sarx im Text. Diese Vorstellung wäre Plato nicht nur merkwürdig, sondern vollkommen abwegig vorgekommen. Körper kompostieren. Aber genau deshalb war und ist das leere Grab für das Christentum so wichtig, dass er durch das Tuch und das Einbalsamieren von ferne an die ägyptischen Vorbilder erinnert. Jesus wird ja mit einem Leichentuch bedeckt und so weiter. Der zentrale Punkt aber ist die Geschichte vom leeren Grab. Und diese ist keine Geschichte, die Jesus selbst erzählt hat oder erzählen konnte oder die vom Leben Jesu handelt, wie das Neue Testament sonst. Vielmehr handelt es sich ja um eine Geschichte, die über ihn erzählt wurde und logischerweise erst nach seinem Tod entstanden ist oder entstehen konnte. Und dieses Narrativ lautet, Jesus, der Mensch, der gestorben ist und der wirklich tot war, wurde von Gott eben doch gerettet. Nun lebt er, weil er eben nicht nur Mensch, sondern auch Gottes Sohn war. Das ist eine vollkommen andere Konstellation, sowohl als bei Plato als auch in Ägypten. Obwohl Echnaton natürlich auch als Sohn des Sonnengottes gesehen wurde und sich in diese Erzählstruktur an der Stelle irgendwie einreiht. Ohne weiter in die Tiefe und Einzelexegese von Begriffen zu gehen, dürfte deutlich geworden sein, dass es berechtigte Zweifel daran gibt, dass Jesus selbst als Jude wirklich davon überzeugt war, nach seinem eigenen Tod in jedem Fall weiterzuleben. Ich persönlich glaube, dass Jesus das nicht angenommen hat. In dieser Hinsicht war und blieb Jesus Jude. Die Szene am Kreuz lässt das jedenfalls offen und legt Jesus ein Zitat in den Mund. Das ist also eine schriftstellerische Konstruktion, kann man annehmen. Nämlich Psalm 22, kennt ihr vielleicht. Das Zitat lautet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Komischerweise heißt es ja in den Evangelium, er habe laut nach Elias gerufen. Was soll das nun bedeuten? Das macht ja irgendwie überhaupt keinen Sinn. Außer, dass man hier an der Stelle rein philologisch, also von der Analyse der Sprache her, anmerken kann, dass es sich möglicherweise um einen Hörfehler gehandelt hat. Warum? Für Leute, die tiefer einsteigen wollen. Bei Matthäus Kapitel 27, Vers 46 heißt es, dass Jesus um die 9. Stunde mit lauter Stimme schrie, Eli, Eli, lema sabachthani, übersetzt also, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22 enthält in der hebräischen Fassung das Wort Eli Ata, übersetzt mein Gott du oder du bist mein Gott. Und dieses Eli Ata hört sich zum Verwechseln an wie das aramäische Elia Ta, Elia komm. Das könnte den Fehler erklären. Was ich also sagen will ist, wenn Jesus als gläubiger Jude gestorben ist, dann ist es mehr als wahrscheinlich, dass er nicht an ein Leben nach dem Tod glaubte und allenfalls hoffte, in einer damals noch undenkbaren Form bei Gott zu sein, wobei der tote Körper ja genau diese Beziehung eigentlich unmöglich macht. Die späteren christlichen Theologen und Theologinnen haben sich, weil sie griechisch dachten und folglich auch griechisch philosophierten, bei der Ausgestaltung ihrer Dogmatik, also ihres Denkgebäudes, dessen Entwicklung sich dann über Jahrhunderte und im Grunde bis heute streckte, darum bemühen müssen, jüdische mit griechischen Überlieferungen zu mischen und dabei heftig auch von ägyptischen Vorstellungen von einem paradiesischen Leben nach dem Tod Gebrauch machten. Wahrscheinlich werden einige sehr gläubige Menschen jetzt sagen, ich sei da ein seltsamer Schwurbler. Aber wer tiefer in die historische Lage und die Analyse der Begriffe im Griechischen, im Ägyptischen, Aramäischen und Hebräischen einsteigt, wird sehen, dass diese Theorie wahrscheinlicher ist als die, dass Jesus selber so eine ausgefeilte christliche Dogmatik im Kopf hatte und mit klarem Glauben an ein Leben nach dem Tod gestorben ist.
Zurück auf Anfang.
Nochmal zurück zu Plato, mit dem ich ja begonnen hatte. Als Kriton Sokrates fragt, wie sollen wir dich denn nun bestatten, antwortet Sokrates mit einem Lächeln, ganz wie es euch beliebt, wenn ihr mich nur zu fassen kriegt und ich euch nicht entwische. Das ist natürlich höchst zweideutig und ironisch, denn Sokrates fährt fort und erklärt das. Ich kann ihr Männer, Kriton, nicht davon überzeugen, dass ich hier dieser Sokrates bin, der sich jetzt mit euch unterhält und jedes Wort an die richtige Stelle rückt. Er meint vielleicht, ich sei jener, den er in Kürze als Leichnam sehen wird und deswegen fragt er mich, wie er mich bestatten soll. Denn lass dir gesagt sein, mein bester Kriton, eine nicht korrekte Ausdrucksweise ist nicht nur an sich selbst ein Verstoß, sondern fügt auch den Seelen einen Schaden zu. Du solltest daher getrost sagen, dass es mein Körper ist, den du bestattest, und zwar so bestattest, wie es dir lieb ist und wie es deiner Meinung nach den Gepflogenheiten am besten entspricht. Anders nochmal mit Agnes Kayar formuliert, wenn die Seele den Tod überlebt, dann deshalb, weil sie vom Körper getrennt wird. Daraus würde folgen, dass sie ab dem Augenblick des Todes nicht mehr das erlebt, was der Leichnam erlebt und dass das, was mit dem Leichnam geschieht, für die betroffene Person keine Bedeutung mehr hat. Und dass nach dem Tod das Schicksal der Seele vom Schicksal des Körpers losgelöst ist. So, und damit landen wir wieder bei Sokrates selbst, der sagt, entweder ist das Todsein wie ein Nichtsein, wobei der Gestorbene keine Empfindung hat von irgendwas, oder es ist eine Veränderung, nämlich ein Wegzug der Seele von dem Ort hier an einen anderen Ort. Ja, und über diesen anderen Ort können wir leider nicht wirklich was sagen. Womit wir vor der seltsamen Erkenntnis stehen, dass unser Wissensstand heute in Bezug auf den Tod und das Leben nach dem Tod nicht anders ist als vor 2500 Jahren. Ich hoffe jedenfalls, der kleine Exkurs über den Tod hat euch gefallen. Und auch wenn das Thema ja eher etwas traurig ist und unerfreulich, freuen wir uns, wenn ihr weitergebt, dass euch das Video gefallen hat. Und damit und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel, produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.